Deutschlandfunk Interview.
In China ist am Wochenende der alle 5 Jahre stattfindende Parteitag der Kommunistischen Partei zu Ende gegangen. Traditionell der Ort der personellen und politischen Weichenstellung in dem autoritär geführten Staat. Und am Telefon ist Frank Schwabe. Er ist für die SPD im Bundestag, dort Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und er ist menschenrechtspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Guten Morgen, Herr Schwabe.
Schönen guten Morgen.
Welche Bilanz ziehen Sie aus diesem Parteitag? Wohin steuert China?
Naja, im Grunde genommen so, wie wir es gerade schon gehört haben. Das Land ist sowieso eine Diktatur, aber es gab durchaus Hoffnung, ich sag mal, in den letzten 20 Jahren auf die eine oder andere Öffnung, dass China vor allen Dingen auch dabei bleibt, weniger aggressiv auch nach außen zu agieren. Und jetzt ist der Eindruck, die ganze Partei, das ganze Land ist auf eine Person zugeschnitten. Alle die, die andere Vorstellungen haben, ein bisschen pluralistischer sich aufzustellen, sind kaltgestellt, zum Teil ja auf offener Bühne. Und das heißt nichts Gutes. Es gibt die Sorge, dass China auch noch deutlicher und noch klarer nach außen agiert. Und es gibt die Sorge um Taiwan und vieles andere. Also insofern ist es eine Entwicklung, die man, glaube ich, mit Sorge betrachten muss.
Sie haben es angesprochen, Taiwan wurde auf diesem Parteitag auch mit militärischen Optionen deutlicher bedroht als früher. Gerade sind ja 6 Mitglieder des Menschenrechtsausschusses des Bundestages in Taiwan, um Solidarität mit der Demokratischen Inselrepublik zu zeigen. Sie sind auch Mitglied dieses Ausschusses, sind aber nicht mitgefahren. Was für ein Zeichen setzt diese Reise?
Naja, die Reise war eigentlich vorgesehen in Länder, die in der Tat ein Stück weit Systemrivalen sind. So heißt es im Schwerpunkt des Menschenrechtsausschusses in diesem Halbjahr, die andere Vorstellungen von Demokratie und Menschenrechten haben. Und es ging eigentlich um eine Reise nach Gesamtchina. Also es ging ja nicht darum, am Ende nur nach Taiwan zu reisen. Aber das Problem ist, es ist einfach schlichtweg nicht möglich. Der Menschenrechtsausschuss versucht seit Jahren nach China zu reisen mit einer klaren Agenda nach Xinjiang, nach Hongkong. Und anderswo, das war nicht möglich. Also ist am Ende Taiwan übrig geblieben und die Kolleginnen und Kollegen reisen im Übrigen auch noch nach Japan.
Ist denn dieser Besuch Ihrer Kolleginnen und Kollegen dort gerade jetzt eine gute Idee oder gießen diese demonstrativen Besuche Öl ins Feuer angesichts des derzeit ja extrem angespannten Verhältnisses zwischen Taipeh und Peking?
Nein, ich glaube, man kann gar kein Öl ins Feuer gießen, sondern es ist die Frage, man sich verhält zu Menschenrechten und zu Demokratie auf der Welt. Und ich glaube, Duckmäuserei macht da gar keinen Sinn, sondern man wird sich klar bekennen müssen zu dem, was wir richtig finden an Demokratie und an Menschenrechten. Und das ist auf Taiwan sicherlich in ganz anderer Art und Weise gewährleistet als in China. Und insofern ist es auch nur folgerichtig, dass wir dort sind und auch dort uns klar zu diesen Fragen von Menschenrechten und Demokratie positionieren.
Wären denn dann auch diplomatisch höherrangige Besuche in Taiwan eine gute Idee, beispielsweise von Ministern?
Das müssen am Ende die Ministerinnen und Minister selbst entscheiden. Aber klar ist eben, dass es schon so ist, dass wir Taiwan als eigenständiges Land nicht international anerkennen. Das ist sozusagen die rote Linie. Und deswegen ist es ein Unterschied, ob Abgeordnete dort sind oder ob Vertreter einer Regierung. Dort sind wir, das müssen die Ministerinnen und Minister, die Regierung für sich selbst beurteilen, aber da ist nochmal ein Unterschied. Wir stehen zu dem, was völkerrechtlich sozusagen klar und vereinbart ist und da ist eben Taiwan kein eigenständiges Land und es gibt auch keine Bestrebungen, da irgendwie eine andere Politik einzuschlagen.
Stichwort Regierungsdiplomatie. Ist es angesichts der Machtdemonstrationen und der klaren Ein-Personen-Herrscher von Xi Jinping, die wir nun gerade bei diesem Wochenende gesehen haben, ist es da eine gute Idee, dass der erste westliche Politiker, der Xi nach dieser Kursverschärfung besuchen wird, ausgerechnet wohl Bundeskanzler Scholz sein wird? Der will ja Anfang November nach China reisen.
Also, darüber kann man sich immer streiten, wann es gut ist, wohin zu reisen. Aber bei all dem, was wir an Kritik üben, an China und anderen Teilen der Welt, ist es ja wichtig, im Dialog und im Austausch zu bleiben. Das galt für die Bundesregierung der letzten Jahrzehnte, was China angeht, genauso wie das für Olaf Scholz gilt. Insofern finde ich daran nichts Kritikwürdiges, sondern wir brauchen diesen Austausch. Wir brauchen allerdings auch klare Bekenntnisse zu dem, was unsere Werte sind. Und das erwarte ich aber auch, dass das durch die Reise von Olaf Scholz auch deutlich wird.
Was können Sie sich da vor allen Dingen vorstellen? Erwarten Sie von ihm eine klare Aussage zu Menschenrechtsverletzungen in China?
Davon gehe ich aus. Ich glaube, das gehört zum Grundkanon. Man macht das ja immer so, dass man überlegt bei Reisen, wen man da auch trifft. auch an Menschenrechtler trifft, soweit es sie überhaupt noch gibt in China. Das muss man natürlich aber immer vor Ort auch entscheiden, weil man ja auch niemanden zusätzlich in Gefahr bringen will. Und natürlich geht es darum, schwerste Menschenrechtsverletzungen wie in Xinjiang auch anzusprechen. Und ich erwarte eben auch von deutschen Konzernen wie VW, dass sie sich dem stellen. Das ist eine schwierige Debatte, ob man diesen großen Markt China bedient und wie man den bedient. Ich verstehe, dass Unternehmen sagen, da müssen wir auch was machen. Aber wenn es schwerste Menschenrechtsverletzungen gibt, wie in Xinjiang an den Uiguren, dann erwarte ich, dass deutsche Unternehmen da nicht als Handlanger dabei sind.
Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland sind ja ausgesprochen eng. Sollte man mit Blick darauf, dass man mit Russland zu enge Beziehungen gepflegt hat, das auch mit China, einem weiteren autoritären Regime, ziemlich zügig kappen?
Also ich glaube, es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt alles auf der Welt zu kappen. Ich meine, eine Weltwirtschaft, die verflochten ist, jetzt komplett zu entflechten mit all den Wohlstandsverlusten, die für alle auf der Welt damit verbunden sind, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Aber ich glaube, wir haben gelernt, und das betrifft auch China, deswegen führen wir auch kritische Debatten, dass wir nicht naiv sein dürfen. Wir müssen sehen, dass es Länder gibt, und dazu gehört Russland, dazu gehört auch China, die wirtschaftliche Aktivitäten als staatspolitisches Instrumentarium einsetzen, sie auch nicht davor zurückschrecken, in bestimmten Auseinandersetzungen, wenn es sie denn geben soll, das auch zu nutzen. Das sehen wir bei Russland. Und ich fürchte, China würde das nicht anders machen. Und deswegen muss man sensibel sein und sich überlegen, wo denn China welche Hebel bekommt, auch deutsche Ökonomie zu beeinflussen. Dass wir diese kritische Debatte führen, ist richtig.
Und damit sind wir ja bei einem sehr konkreten Beispiel, das in den vergangenen Tagen diskutiert wurde. Wie sollte sich die Bundesregierung Ihrer Ansicht nach zu der Teilbeteiligung an einem Hamburger Hafenterminal durch den chinesischen Staatskonzern COSCO verhalten?
Es ist ein bisschen eine schwierige Debatte, weil die Frage ja in der Tat ist, COSCO, das sieht man ja, wenn man durch die Gegend fährt, wie viele Container von COSCO so rumstehen, haben eine dominante Rolle, beteiligen sich an vielen Häfen auch in Europa. Deswegen verstehe ich, dass man sagt, das ist ein Geldgeber, den man auch braucht, um sich weiterentwickeln zu können. Auf der anderen Seite gibt es eben die Bedenken, ich kann es im Einzelnen gar nicht beurteilen, wie stark der Einfluss ökonomisch wäre. Mir ist klar, dass sowas nicht passieren darf, was wir fälschlicherweise gemacht haben in Europa, wie es in Griechenland passiert ist, wo wir Griechenland gezwungen haben, einen ganzen Hafen in Piräus an China zu verkaufen. Also wenn China den bestimmenden Einfluss bekäme über die deutsche Hafeninfrastruktur, wäre das ein Fehler. Nach dem, was ich aber verstehe, handelt es sich eher um ein kleineres Invest. Und ich finde, dass man Investments aus China jetzt nicht komplett verunmöglichen sollte. Also insofern schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, aber ich glaube, es wäre an der Stelle durchaus auch akzeptabel, diese Investition zuzulassen.
Kleineres Investment, sagen Sie. Nun haben sich allerdings wohl die Fachministerien auf Bundesebene gegen diese Teilbeteiligung ausgesprochen. Bundeskanzler Scholz, Ihr Parteifreund von der SPD, ist dafür. Sollte man hier nicht doch lieber den Fachministerien folgen?
Das kommt ja darauf an, wie man da drauf guckt. Deswegen heißt es ja auch Fachministerien. Wenn natürlich ein Innenministerium da drauf guckt, die natürlich ein Interesse haben, jede Gefahr und jede Gefährdung auch in der Abwägung mit ökonomischen Interessen abzuwehren, dann verstehe ich, dass man da zu einer bestimmten klaren Haltung kommt. Es geht aber eben schon darum, dass wir eine verflochtene Weltwirtschaft haben. Und da wird auch keiner sagen können, das haben wir nicht, das ignorieren wir. Also China jetzt komplett auszuhalten, aus allem, was man sich so vorstellen kann, auch an Zusammenarbeit, an ökonomischer Zusammenarbeit, an Investitionen, das wird nicht gehen. Und insofern ist mein Eindruck, dass dort in der Abwägung Olaf Scholz durchaus richtig liegt.
Frank Schwabe von der SPD, er ist der menschenrechtspolitische Sprecher seiner Fraktion und wir sprachen mit ihm über die Beziehungen zu China. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.